Ob Obama für Klimaschutz wirbt, Frau Merkel einen radikalen EU-Aktionsplan einfordert oder die Grünen einen Green New Deal vorschlagen. Über Klimawandel und Klimaschutz zu sprechen, ist in der letzten Zeit in Mode gekommen. Dass viele reden über Klimaschutz, täuscht jedoch leicht über die geringe Handlungsbereitschaft vieler Staaten hinweg, ihre Emissionen zu reduzieren. Die Europäische Union hatte vereinbart, ihre Emissionen bis 2020 gegenüber 1990 um ein Fünftel zu reduzieren. Die Umsetzung dieser Vereinbarung scheiterte bisher an der fehlenden Bereitschaft einiger europäischer Staaten, Klimaschutzmaßnahmen aus einem gemeinsamen Topf zu finanzieren. Indigene Bevölkerungsgruppen sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Sie leben zum größten Teil in Wäldern, in denen sich 70% der biologischen Vielfalt befinden, oder auf Inseln, die bei einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels in wenigen Jahren überflutet würden. Ihre Forderung nach einem Mitspracherecht im Klimaschutz und bei den Klimaverhandlungen werden jetzt lauter und dringlicher. In der öffentlichen Debatte fanden ihre Forderungen bisher jedoch kaum Beachtung. Weitgehend unbemerkt trafen sich im April dieses Jahres indigene Delegierte aus aller Welt in Alaska zu einem eigenen Gipfeltreffen. Sie berieten dort über Maßnahmen und Forderungen zur Bekämpfung weiterer Beeinträchtigungen und der Zerstörung ihrer Lebensräume. Außerdem versuchten sie, eine gemeinsame Position für die Klimaverhandlungsrunde in Kopenhagen zu finden. Während sich indigene Gruppen also stark um eine gemeinsame Position für die Klimaverhandlungen in Kopenhagen bemühen, haben die Regierungen knapp 3 Monate vor Verhandlungsbeginn noch keine Absprachen oder Vereinbarungen über eine gemeinsame Position getroffen. Großbritannien und Italien und einige andere Staaten drängen jetzt plötzlich darauf, jedes EU-Land möge sich in Kopenhagen einzeln verpflichten. Ablauf und Ausgang der Verhandlungen sind deshalb noch völlig offen, erklärt Michael Müller, Staatssekretär im Umweltministerium auf der Tagung Klimagerechtigkeit, Chancen und Bedrohungen für indigene Selbstbestimmung, die vom Institut für Ökologie und Aktionsethnologie, INFÖ, dem deutschen Koordinationskreis ILO 169 und dem Klimabündnis organisiert wurde. Sie fand am vergangenen Wochenende in Schwerte statt.
Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die sind im Augenblick noch ungeklärt und wo wir gerne so eine stärkere öffentliche Diskussion haben. Also beispielsweise ist noch völlig ungeklärt, ob wir in Kopenhagen einen Neuvertrag machen, ob wir den alten Vertrag fortschreiben oder was auch immer. Völlig offen. Die Schlüsselfrage dabei ist die Einbeziehung der Schwellenländer. Und die Schwellenländer sagen, wenn wir einbezogen werden, wollen wir einen Neuvertrag. Amerikaner sagen, nee, wir wollen den Altvertrag sichern. Also es wird noch ganz schwierig schon in solchen Fragen. Der zweite Punkt ist, die amerikanische Regierung und auch zunehmend europäische Regierungen wollen keine Zwischenziele festlegen, was wir für problematisch halten. Also sie machen eine Strategie, die heißt, wir akzeptieren das 2050-Ziel, aber im Grunde genommen übertragen sie die Verantwortung für die Erreichung des 2050-Ziels eher so der Zeit nach 2025 oder so. Und das wird nicht funktionieren. Deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen ein hartes Zwischenziel haben, das etwa bei 2020, 2030, 2040 liegt, damit man notfalls sozusagen neue Interventionen machen kann, um nachzubessern und nachzuschieben.
Indigene Gruppen sind zur Erhaltung ihres Lebensunterhaltes auf Wälder angewiesen. Wälder spielen darüber hinaus eine zentrale Rolle beim Bodenschutz und im Wasserkreislauf. Jedes Jahr verschwinden ungefähr 13 Millionen Hektar Wald, ein Gebiet von der Größe Griechenlands oder Nicaraguas. Dem Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, zufolge macht Entwaldung, also der Verlust und die Umwandlung von Wald in Agrarflächen, in tropischen Ländern wie Brasilien, Indonesien und Malaysia bis zu 80% der jährlichen Treibhausgasemissionen aus. Im Norden Ecuadors sind durch die Erdölförderung von Texaco in den 60er Jahren riesige Regenwaldgebiete mit Öl kontaminiert worden. Seit 20 Jahren befindet sich dieses Öl im Grundwasser und an der Bodenoberfläche. Zahllose Menschen sind an Krebs erkrankt. Einige indigene Gruppen sind deswegen ausgestorben. Im April dieses Jahres hatte der ecuadorianische Präsident Correa angekündigt, er werde auf die Erdölförderung im Nationalpark Yasuni im Süden Ecuadors verzichten, wenn die internationale Staatengemeinschaft für die Verluste finanziell aufkomme, die im Staatshaushalt durch das Unterlassen der Förderung entstünden. Der Yasuni ist das artenreichste noch erhaltene Regenwaldgebiet in Ecuador. Monika Chui, Vorsitzende der indigenen Organisation Fonakise, der Quechua de Sucumbíos, beschreibt die Situation im Nationalpark.
El Parque Nacional Yasuní es una zona primero muy alta en biodiversidad, es muy rica y es una zona de asentamiento ancestral de una nación que se llaman los Guaraní.
Im Yasuní-Nationalpark leben viele verschiedene indigene Gruppen. Dort leben die Guarani, die Tarumenane und die Tagayeri. Die Guarani sind eine der wenigen indigenen Gruppen, die in den letzten 20 Jahren Kontakt mit der Außenwelt hatten. Vor kurzem ist ein Erdölfeld unter dem Territorium des Nationalparks entdeckt worden. Es handelt sich aber um qualitativ schlechtes Erdöl. Die Regierung sagt jedoch, die Extraktion dieses Erdöls könne ihre finanziellen Probleme lösen und hat bereits Lizenzen für die Förderung rund um den Park gegeben. Zwei chinesische Firmen fördern dort bereits Erdöl und zunehmend auch im Nationalpark. Der Staat hat die Verantwortung für den Schutz des Parks dem Umweltministerium übergeben. Aber in der Praxis übt dort das Umweltministerium so gut wie überhaupt keinen Einfluss aus. Viele kolumbianische Holzfäller sind im Yasuní am Werk. Vor zwei Wochen haben einige Indigene, die in freiwilliger Isolation leben, Farmerfamilien angegriffen und drei Kinder und eine Frau getötet. Die Regierung macht die Indigenen für den Vorfall verantwortlich. Wir aber sagen nein. Der Staat hat zugelassen, dass die Erdölförderfirmen in Territorium eindringen, obwohl es sich um einen Nationalpark handelt. Und die Indigenen wehren sich jetzt gegen die Zerstörung ihres Lebensraums.
La respuesta del Estado es que los responsables son los no contactados. Nosotros, la gente, los indígenas decimos no. Es que el Estado ha permitido que las petroleras ingresen a territorio que no deben ingresar. Y la respuesta de los pueblos es defenderse.
Der Bundestag hat bereits zugestimmt, Gelder für die Einrichtung eines internationalen Fonds bereitzustellen, wenn die ecuadorianische Regierung die Erdölförderung im Yasuní-Nationalpark unterlasse und einen Plan vorlege, der darlegt, wofür diese Gelder eingesetzt werden sollen. Chui war bis vor kurzem Kommunikationsministerin der Regierung Korea. Sie ist zurückgetreten, weil sie mit der Umwelt- und Indigenenpolitik der Regierung nicht einverstanden war. Sie zweifelt daran, dass die ecuadorianische Regierung die Gelder des Internationalen Fonds für den Schutz des Yasuní-Nationalparks oder die Unterstützung der Indigenen einsetzen würde.
Das Umweltministerium müsste den Park ja eigentlich schützen. Das Militär sollte eigentlich den Regenwald schützen. Aber die Militärs, die dort arbeiten, sind Komplizen der Holzhändler. Sie teilen sich die Einnahmen mit ihnen. Dafür gibt es genügend Beweise. Zeugenaussagen, Fotos und Videos, die zeigen, wie sie sich das Geld teilen.
In Kopenhagen soll ein neues Regulierungsinstrument, das sogenannte RED, eingeführt werden. Klima- und Waldschutz sollen stärker miteinander verbunden werden. RED, das bedeutet Reduzierung der Emissionen aus Entwaldung. Zurzeit werden zwei Varianten diskutiert. Der Marktmechanismus, demzufolge über den Emissionshandel Zertifikate generiert werden sollen. Die zweite Variante besteht in von den einzelnen Ländern zu schaffenden Fonds, in die die Verursacher von Emissionen einzahlen sollen. Thomas Brose vom Klimabündnis, der auch an der Tagung in Schwerte teilnahm, hält insbesondere den Marktmechanismus für problematisch.
Das Problem beim Marktmechanismus ist einfach, dass es sich gezeigt hat, dass der Markt nicht geeignet ist, um ökologische und soziale Probleme zu lösen oder zu regeln. Die Wirtschaftskrise zeigt ja auch eindeutig, dass der blinde Glaube an die Marktinstrumentarien nicht funktioniert. Das heißt, es muss Kriterien und Regelungen geben. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass durch die Emittierung von Zertifikaten der Grundansatz des Emissionshandels ad absurdum geführt wird, weil der Markt dann überschwemmt werden würde mit Zertifikaten und der Preis für die Tonne CO2 dann natürlich in den Keller fallen würde und da jeder Anreiz, irgendwelche Investitionen für erneuerbare Energien oder CO2-Reduktion nicht mehr vorhanden wäre vom Markt her. Und deshalb, wenn dann überhaupt ein fondsbasierten Ansatz, der beispielsweise ja schon von Brasilien realisiert wird.
Chui ist auch gegenüber dem Fondsansatz skeptisch.
Der Staat würde über den REDD-Mechanismus finanzielle Mittel für Waldschutz erhalten. Aber wer kontrolliert, ob er diese tatsächlich für den Waldschutz einsetzt? Würde die Regierung diese Gelder in Bildung, also zum Beispiel Beispiel die Einrichtung von Schulen, Gesundheitsschutz oder den Bau von Straßen investieren, würden die Indigenen außen vor bleiben.
Das soll bei den Klimaverhandlungen in Kopenhagen anders werden. Viele indigenen Organisationen werden dorthin fahren und ihre Rechte einfordern. Die Vorsitzende der indigenen Organisation Jerigan Orang Asalse Malaysia, Jennifer Rubis, erklärt die Strategie ihrer Organisation für die Verhandlungen. Für Rubis haben die Entscheidungen, die letztlich in Kopenhagen getroffen werden, weitreichende Bedeutung für die Frage der Einbeziehung von Indigenen in künftige Klimadiskussionen und Verhandlungen auf internationaler Ebene.
Actually, at that level in the terms of the climate change, I think the position of indigenous peoples and the position of developing
was die Klimaverhandlungen angeht, so stimmt die Position der Indigenen mit der der Entwicklungsländer weitgehend überein. Wir fordern Klimagerechtigkeit. Und die Entwicklungsländer wollen auch Klimagerechtigkeit. Denn sie wollen auch, dass die Industrieländer Verantwortung für die vielen Emissionen übernehmen, die sie auf Kosten der Entwicklung unserer Länder produzieren. Es gibt viele Bereiche, in denen wir mit den Entwicklungsländern kooperieren könnten. Deshalb hoffen wir, dass die Entwicklungsländer in den Verhandlungen in Kopenhagen unsere Forderung nach der Einbeziehung unserer Rechte unterstützen werden. Was immer das Ergebnis der Verhandlungen sein wird, wir finden, dass unsere Rechte integriert werden müssen in einen neuen Klimaschutzvertrag. Wenn gesagt wird, wir möchten nicht über die Rechte Indigener sprechen, wenn Indigene zum Beispiel nicht im Vertragsdokument erwähnt werden, dann bedeutet das, dass uns überhaupt keine Rechte zugestanden werden. Wenn ein gleichberechtigtes Abkommen für Klimaschutz zustande kommen soll, dann müssen wir die Rechte aller berücksichtigen, also auch die kollektiven Rechte indigener Bevölkerungsgruppen. Und wenn wir ein equitables Agreement
for climate change at the end of the day, we need to consider everyone's rights, and that includes the collective rights of indigenous peoples.